Amen. Halleluja. Ja, lob den Herrn. Wir gehen heute wieder weiter in dem Buch Josua und gucken uns an, was geschehen ist, kurz nachdem sie den Jordan überquert hatten. Sie sind ja durch den Jordan jetzt hindurch und sind in ein kleines Stück des guten Landes eingedrungen. Aber wirklich nur ein bisschen. Aber immerhin hat es schon einige Auswirkungen gehabt auf sie. Das Manna hat aufgehört. Bis dahin wurden sie in der Wüste ständig versorgt mit Brot vom Himmel. Und jetzt im guten Land hört das Manna auf. Warum? Weil sie jetzt von dem Ertrag des Landes essen können. Das heißt, auch ihre Speise verändert sich jetzt schon durch das Hineinkommen in das gute Land. Und ich will das einfach auch nochmal ins Gedächtnis holen. Als sie in Ägypten waren, gab der Pharao die Speise vor. Und es war wirklich ein Zustand des Fleisches. Darum heißt es auch die Fleischtöpfe Ägyptens. So als Christ dürfen wir wirklich im Bild nicht in Ägypten sein, nicht in Ägypten wohnen und schon gar nicht Ägypten dienen. Wir sollen keine fleischlichen Christen sein. Das sei fern. Aber auch die nächste Stufe, die war schon besser. Das Volk kommt in die Wüste, hat nichts mehr zu tun mit Pharao. Sie ging unter sich in der Wüste. Aber wir wissen, die Wüste ist eigentlich nur gedacht, um schnell ins gute Land zu kommen. Und was machen sie? Sie laufen immer im Kreis in der Wüste. 40 Jahre. Meine Güte. Das ist lang. Und das ist ein Bild darauf, dass wir Christen auch keine seelischen Christen sein sollen. Immer von unserer Seele angetrieben. Immer wie wir in unserem Denken die Dinge sehen. Immer wie wir meinen, wie man es machen soll. Ein seelischer Christ kennt seinen Geist nicht. Er hat Christus irgendwann mal aufgenommen und berührt und nun tut er die Dinge immer durch sein Denken, seine Ideen, so wie er die Sache sieht. Und der Geist hat keinen Raum. Und dann Wüste, dann läufst du wirklich im Kreis. Das sollen wir auch nicht. Kein seelischer Christ. Sondern wir wollen hinein ins gute Land, hinein in den Geist. Ein Leben im Geist und durch den Geist. Und das ist wirklich wunderbar. Das Volk zeigt es, es geht. Halleluja. Das gute Land hat Gott schon Abraham verheißen. Er hat gesagt, das gute Land ist für dich und für deine Nachkommen. Schon da hat er gezeigt, das Volk Gottes soll in diesem guten Land leben. Und wenn ihr euch wirklich mal Zeit nehmt und wirklich die Bücher Mose lest im Blick auf das gute Land, dann seht ihr, oh, dieses Land ist absolut reich in allen Dingen. Weißt du, du hast dort Früchte und Getreide und zu essen und das heißt, es fließt von Milch und Honig. Natürlich ist das ein Bild. Du hast keinen Hahn da, wo du jetzt da Honig drauflässt. Aber es zeigt einfach, es ist sehr reich, ein ganz reiches Land. Und dann hast du sogar Erz. um Waffen gegen die Feinde zu machen. Und Wasser hast du dort. So, das Land hat wirklich keinen Mangel. Und im gewissen Sinn wird ja oft gesagt, das haben wir auch gehört, dieses gute Land ist Christus. Na, habt ihr das schon gehört? Das gute Land ist Christus. Stefan, hast du schon gehört?
Amen.
Hast du schon gehört, gerne. Bist lang genug dabei, hast gehört. Aber habe ich mir dann oft gedacht, wenn du die Schrift liest, entdeckst du dieses gute Land des Christus und alle positiven Aspekte daran sind auch sicher Christus. Aber ich habe mich gefragt, es hat Feinde drin. Man muss Feinde vertreiben aus dem Land. Hast du das auch schon mal überlegt, Stefan? Ja, muss man auch. So habe ich mir überlegt, wie ist es möglich, dass in Christus Feinde sind? Wenn du einigermaßen logisch denkst, denkst du ja dann so nach. Das gute Land ist Christus. Oh, in dem Land hat es Feinde. In Christus hat es Feinde. Nein, in Christus hat es keine Feinde. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also müssen wir weiter überlegen, was will der Herr uns damit sagen? Er will uns ja was sagen. Und es ist auch nicht einfach, weißt du, heute in dieser Zeit diese geistlichen Dinge, die du alle nicht siehst, darzustellen, damit wir eine Hilfe haben zu verstehen, was sich abspielt. Und darum brauche ich wirklich heute die Tafel. In gewissem Sinn male ich jetzt mal hier das gute Land. Geht mir gut, aber egal. Das ist das gute Land. Das ist Christus. Halleluja. So, er ist wunderbar, herrlich, voller Leben, drum grün. Ja. Und das ist unsere Seele. Und die ist leider, wenn wir den Herrn noch gar nicht aufgenommen haben, ist sie wirklich schwarz. Dann ist nicht gut. Unsere Seele ohne den Herrn ist gefallen. Das merken wir an vielen Dingen. Und jetzt ist so, jetzt kommt ja Christus eines Tages in unseren Geist hinein. Das ist unser Geist. Ja? Und Christus kommt hier rein, indem wir den Herrn aufnehmen. Kommt dieses ganze gute Land in unseren Geist. Halleluja. Das ist eigentlich klar und einfach. Aber, und jetzt kommt das Wunderbare, Christus will dieses gute Land, nämlich sich selber, in unser ganzes Sein hinein ausbreiten. Ja? Er will unsere gefallene Seele, die will er völlig grün machen. Die will er völlig einnehmen. Das ganze gute Land, das jetzt schon in unserem Geist ist, will in unsere Seele. Und in der Seele, da hat es die Feinde. Und jetzt will das hier rein. Ich hoffe, dass ihr es einigermaßen versteht, was ich sagen will. Und dieses Bild, in gewissem Sinn, dieses Einnehmen unserer Seele, Schritt für Schritt, das ist dieser Kampf, den das Volk Israel hier macht. Und das will er eigentlich zeigen. So, das gute Land will sich völlig in unsere Seele hinein. Und ihr werdet sehen, im neuen Jerusalem ist die Sache erledigt. Dann ist das passiert. Völlig hier drin. Da ist nichts Altes mehr in uns. Da ist jeder alte Feind, der jetzt in unserer Seele noch Herrschaft hat, er ist weg. Und das nennt auch das Neue Testament Umwandlung. Die Umwandlung unserer Seele bedeutet, das gute Land kommt aus unserem Geist Schritt für Schritt in unsere Seele hinein. Und drum gibt es auch in Epheser einen Vers, der hat mich oft berührt. Der heißt der Geist des Denksinns. Ich weiß nicht, ob man schön gucken. Epheser. Das ist 4,23. Dass ihr aber im Geist eures Denksinns erneuert werdet. Das zeigt, der Geist will sogar ganz rein in den Denksinn, dass er sogar der Geist des Denksinns ist. Im Geist des Denksinns erneuert. Ein ganz interessanter Vers, der auch in diese Richtung mitgeht. Halleluja. Oh, Herr Jesus. Und drum sehen wir jetzt eigentlich, was das Volk jetzt gemacht hat. Es ist ein bisschen durch den Jordan durch und hat nun ein ganz kleines bisschen, das ist fast noch zu viel, des guten Landes schon eingenommen. Sie haben Gilgal schon in Besitz genommen und nun stehen sie vor Jericho. Und ihr müsst wissen, Jericho zu der Zeit damals war völlig von hohen Stadtmauern umgeben. Eine ganz stark befestigte Stadt. Und in gewissem Sinn fast uneinnehmbar. Weil damals war es nicht wie heute, weißt du, hast du Panzer heute und Bomben schmeißen, das war da nicht. So eine fest befestigte Stadt einzunehmen, nur mit Pfeil und Bogen, das ist schwierig. Und sie hatten in der Wüste, weißt du, nicht große Kampfmaschinerie da gebaut. Wenn du so eine Stadt einnehmen willst, was brauchst du? Du brauchst Rammböcke irgendwie. Du brauchst sogar, wie sie damals dann irgendwann schon auch entwickelt hatten, so Türme, wo du ranfahren kannst an die Stadtmauer und dann rüber. Was hatten sie alles nicht? Was hatten sie? Ein Schwert. Pfeil und Bogen haben sie wahrscheinlich gehabt, eine Lanze, Seil irgendwie. Und jetzt sollst du die Stadt einnehmen. So, was geschieht? Wollen wir lesen. Der Anführer des Volkes macht etwas Wunderbares. Er geht voraus. Schon mal gut. Das Volk einen Anführer hat, der sich der Sache annimmt. So Josua geht los und geht mal Richtung Jericho. Wunderbar. Er guckt sich die Sache mal an. Ich bin da stark erinnert an Nehemia, der auch nach Jerusalem kommt und sich dann eines Abends die ganze kaputte Mauer anguckt. Hat einfach geguckt, wie ist die Lage? Wie sieht's aus? Was ist zu tun? Weißt du, Josua ist da sicher auch hingelaufen und dachte, Herr, ganz schön massiv hier die Stadt. Wie geht es? Und dann heißt es, und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Okay, das ist ja eine Sache. So viele Leute hat es da sicher auch nicht, aber auf einmal steht ein Mann gegenüber. Aber wie? Und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Oh, Herr Jesus. Das ist so eine Sache, weißt du, gehst dorthin, Richtung Feinde und auf einmal bist du kurz vor der Stadt und dann steht da ein Mann mit gezücktem Schwert. Was sagt dir so ein Bild, so ein Mann mit gezücktem Schwert? Oh, ein Kämpfer. Ja, jetzt. Oho. Da ist einer kampfbereit. Wenn er das Schwert so weiß in seiner Scheide hält und er wird so stehen, dann ist die Sache schon mal deutlich friedlicher. Aber wenn der das Schwert so gezückt in der Hand hat, dann sehe ich, hier ist ein Kämpfer. Das ist mir klar. So, das war ihm auch klar. Oh, Herr Jesus. Und jetzt guckt er und sagt, sündig stark. Da ging Josua auf ihn zu. Oh, Halleluja.
Weißt du, ich weiß nicht. Nur ich.
Da habe ich gesagt, Mann, geschwitten so, jetzt wird es Zeit, dass ich gehe.
Josua war auch
ein Kämpfer. War ein Kämpfer, genau. Halleluja. Josua war ein Kämpfer. So, weglaufen ist eigentlich nicht die gute Art als Kämpfer. Dann ist es besser, du bist kein Kämpfer. Dann musst du Läufer werden. Kämpfer haben keine Angst. So, er geht auf ihn zu, sicher noch in gutem Abstand, und dann spricht er ihn an und sagt, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Ja, das ist eine gute Frage, ja. Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Ja, ist wichtig. Beim Kampf ist wichtig, dass du den Gegner kennst. Wer mit dir ist und wer gegen dich ist. Also wenn beim Kampf ist das ganz wichtig. Sonst kannst du keinen Kampf gewinnen, wenn du nicht die mit dir sind, kennst und die Gegner nicht kennst. Das gab es in der Bibel auch viel. Am Schluss haben sie gegen ein Volk gekämpft und haben gewonnen, weil das Volk sich selber geschlachtet hat. Den dann nämlich wisst, wer Freund und Feind ist, und dann bringen sie sich selber um. So, er guckt, was ist hier Sache. Und dann heißt es, und er sprach, gehörst du zu uns oder zu den anderen?
Nein.
Die Antwort vom Herrn ist wieder, jetzt gebe ich schon raus, dass der Herr ist, aber das werden wir sehen. Dieser Mann mit gezücktem Schwert sagt nein. Weder noch. Wisst ihr, das erinnert mich oft, wie der Herr im Neuen Testament versucht wurde. Da wurde auch immer gesagt, ist so oder ist so, rechts oder links. Frau steinigen oder nicht steinigen. Ganz oft wird der Herr immer versucht mit ja, nein. Ist richtig, ist falsch. Soll man so machen oder so? Das ist ganz oft der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ist gut oder ist schlecht? Ist richtig oder ist falsch? Töten oder nicht töten? Steuer geben oder nicht Steuer geben? Und oft, der Herr sagt nicht, ja klar, Steuer geben. Er sagt, hast du eine Münze? Ja, okay, er hat nicht mal eine Münze. Ja, wer ist denn da drauf? Ach, der Kaiser. Ja, da gibt doch einen Kaiser, was ein Kaiser ist. Und Gott, was Gott ist. So, der Herr geht oft weg von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und auch hier, er fragt, gehörst du zu uns oder zu den Feinden? Wenn wir lieber, du gehörst zu uns. Er sagt, nein. Wir werden noch sehen, warum. Jetzt sagt er, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Halleluja. Das ist eine ganz wunderbare Aussage, weil es die in der Schrift, ich weiß, kein weiterer Vers, ist der einzige solch starke Vers, wo ein Man sagt, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Halleluja. Wisst ihr, wir haben ein bisschen gedacht, ja, wer ist denn dieser Mann hier? Zuerst, wenn du es schnell liest, meinst du, es ist ein Engel.
Engel haben oft auch
so Schwerter. Da gab es ja welche, die müssen den Garten da bewachen, zu Adams Zeiten.
Aber hier ist es kein Engel. Ist kein Engel hier. Weil Engel soll man nicht anbeten.
Das seht ihr in Offenbarung, als Johannes mal anbeten will und dann sagt ein Engel zu ihm, ich bin ein Engel, soll mich nicht anbeten.
Das heißt, wenn diese Person sich hier anbeten lässt, und sie lässt es, dann ist eins klar, es ist Gott selber.
Es ist Gott selber, weil nur ihn soll man und darf man anbeten.
Und wenn jetzt Gott hier als ein Mann vor Josua steht, leiblich,
weißt du, das ist
keine Vision hier, das ist so, dann haben wir etwas, was wir in der Schrift ab und zu haben im Alten Testament. Dann kommt Gott selber in der Person Christi und steht vor verschiedenen Menschen im Alten Testament. Obwohl, du sagen kannst, ja, das ist doch noch gar nicht geboren.
Wie ist möglich?
Wie ist das möglich? Das ist so möglich, dass Gott 3-1 ist. Und natürlich Jesus Christus nicht erst, wie soll ich sagen, er kam natürlich in der Zeit dann durch Jesus, durch Maria und den Heiligen Geist auf die Erde, ja? Aber dennoch ist Gott fähig, schon in dieser Person des Menschen. Weißt, Gott Vater konntest du hier auch nicht sehen. Das war nicht Gott Vater. So, er verkörpert sich hier in Christus, obgleich Christus für uns noch gar nicht da ist. Ist geheimnisvoll, aber es ist so.
Du guckst unglaublich, okay?
Ich habe Beweise.
Amen.
Ich habe Beweise. Muss ich ja, sonst könnte ich ja alles erzählen. Das wollen wir nicht. Es gibt einen Beweis, wo er auch genau so auftaucht, wo Gott kommt als Mensch, sage ich mal. Und du genau weißt, es ist Gott und es ist ein Mensch, er ist sogar mit jemand. Und nachher kriegst du irgendwann raus, das war Jesus Christus. Kennt ihr die Geschichte? Abraham, genau. So, das ist die Geschichte. Drei Männer besuchen Abraham, um es kurz zu machen. Und Abraham ist sehr gastfreundlich, lädt sie ein, sagt, komm Frau, schnell, mach kalt, wir wollen was essen. So, hier kommt Gott als Freund, sogar nachher als Freund Abrahams, und besucht ihn. Aber wie komme ich jetzt drauf, dass das Jesus Christus war?
Ja. Ich hätte ja auch am Sterben müssen.
Genau, also das mal rein von der Seite her. Aber es gibt kostbare Verse im Neuen Testament, die das zeigen. Mhm. Die können wir kurz lesen. Das ist Johannes Kapitel 8. Und zwar redet dort der Herr über Abraham. Er sagt zu diesen Pharisäern, dass sie Abraham gar nicht kennen. Und auch den Vater nicht kennen. Und in 8,55 sagt ihr, und ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sage, ich kenne ihn nicht, werde ich gleich euch ein Lügner sein. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort, nämlich das des Vaters. Euer Vater Abraham hat gejubelt, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sagten die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 und hast Abraham gesehen? Und dann sagt der Herr, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde,
bin ich. Diese Geschichte zeigt, Jesus hat Abraham besucht. Und Abraham hat gejubelt und sich gefreut. Ohne zu wissen, was. Wer da jetzt ganz genau, er wusste natürlich nicht, dass das jetzt Jesus Christus ist. Aber es ist auch nicht so wichtig. Das will nur zeigen, Gott kann, wenn er es muss, im Alten Testament schon in der Person Christi erscheinen. Ist geheimnisvoll. Mehr vertiefen will ich es auch nicht. Aber es ist wunderbar. Gott hat einen Weg, nicht nur vom Himmel zu reden, er kann auch Abraham besuchen und mit ihm ein Kalb essen. Und hier kommt er als dieser Oberste des Heeres, des Herrn. Boah. Das ist herrlich. Hier ist auch wunderbar zu genießen und zu sehen, diese Antwort, wo er sagt, nein. Weißt du, wir hätten doch gesagt, wieso sagt er nicht, ich gehöre zu euch. Ich gehöre doch zu euch, ich bin doch für das Volk Gottes. Es gibt einen Grund, warum er so handelt. Wenn er gesagt hätte, ich gehöre zu euch, wer wäre dann der Anführer des Kampfes gewesen? Josua. Und der Herr hätte zum Volk gehört. Und Josua hat gesagt, wir wollen das aufhören, mach's mal. So ist oft. Drum sagt er nein. Natürlich ist er für das Volk, aber er ist der Oberste des Heeres des Herrn. Er ist der sagt, wo es lang geht. Und dann ist auch die Reaktion von Josua wunderbar. Er fällt nieder. Weißt, wir sind oft so. So ist auch Josuas erstes Denken. Bist für uns oder gegen uns? Herr, bist für uns oder gegen uns? Nein, die Frage ist, Herr, nachher stellt Josua die richtige Frage. Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Haha. Das müssen wir sehen. Um das einzunehmen, um auch, dass der Herr in unsere Seele eindringen kann, muss er Herr sein. Aber muss er bestimmen, wie er unsere Seele umwandelt. Er muss sagen, wo es lang geht. Er muss sagen, welcher Feind als nächstes. Er muss sagen, wie man Jericho einnimmt. Und macht Josua lauter Vorschläge. Da hinten, das Tor sieht gut aus. Herr, das Kleinste von allem sieht auch nicht so dick aus. Auf, da brecht man durch. Herr, Amen. Nein, sie nehmen nachher Jericho ein, wird kein Mensch so eine Stadt einnehmen. Wenn das Gläserin ist, das ja, wie es geht. Aber, weißt du, hier, diese Begebenheit zeigt, die Einnahme des guten Landes ist gebunden an den Obersten des Heeres des Herrn. Und er hat das gezückte Schwert. Er kämpft. Und wir in Form von Josua und Volk, wir machen was dran ist. Was er sagt, wann er sagt, wie. Das ist wunderbar. Halleluja. Und was so herrlich ist auch, dass Gott zeigt, ich bin persönlich bei euch. Er steuert, er hätte das Ganze ja jetzt auch, weißt, Josua vom Himmel reden können. Hallo Josua, so und so machen wir's.
Nein.
Er kommt. Das finde ich stark. Halleluja. Gerade jetzt bin ich gekommen. Bin gekommen. Für die Einnahme dieses Landes bin ich da. Ich bin mit euch. Und ich habe das Schwert in der Hand. Ich führe den Kampf. Da gibt es Ein kostbarer Vers in 2. Mose 14. 2. Mose 14, Vers 13. Ich lese euch vor. Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Und so ist er da gewesen, so ist der Herr immer. Und das müssen wir sogar für uns heute nehmen. Wenn wir Kampf, wir haben doch Kämpfe auch. Wir kennen ja das Kampf in der Seele. Kennst du Kampf in der Seele? In deiner Seele gibt es Kämpfe? Kennst du? Ja, okay, ich glaube. Ich habe auch Kämpfe in meiner Seele. Gegen den Feind oft merke ich, wie der Feind in meiner Seele attackieren will. Und dann musst du dich erinnern, der Kampf ist sein. Wir sind irgendwie nur noch Beiwerk oft. Wir müssen gar nicht viel machen. Jericho, sie müssen einfach rein. Die Mauern schmeißt Gott um. Zack, zack, zack. Die fallen wie nix. Und sie müssen rein und dann halt den Feind noch töten, okay. Aus der Nähe, der Feind, der hockt sich ins Eck fast und ist fertig. Wenn da die ganzen Mauern fallen, dann du als Jericho Einwohner, da hätte ich geguckt, jetzt gilt's weg hier. Und dann muss das Volk rein. Und so müssen wir sehen. Der Kampf, auch der geistliche Kampf, ist seiner. Das ist kostbar. Und dann, was auch herrlich ist, er sagt, ich bin der Oberste. Das ist ja schon mal eins. Aber er sagt, des Heeres des Herrn. Wir haben oft keine Vorstellung, was die Heere des Herrn sind. Weißt du, Gott hat Heere. Da kannst du die ganze Erdearmee kannst nehmen, ist lächerlich. Mit all ihrem, was sie haben. Wenn Gott will, sagt er, der räumt die ganze Erde und sämtliche Galaxien um uns herum auf. So viel Heere hat er. Attacke! Dann raucht es kurz und fertig. Das ist...
Ja. Ihr glaubt es nicht. Doch.
2. Könige 6, 17. Da ist auch so, da geht es auch im Kampf und da ist Elisa auf der Seite Gottes und er hat so einen Diener, der Elisa, und der Diener ist ganz ängstlich. Oh, das sind so viele Gegner und was machen wir denn jetzt? Und Elisa betete und sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Was hast du nur gesehen? Mit geistlichen Augen. Aber weißt du, Gott hat ein Heer, das du halt nicht siehst. Aber das spielt doch keine Rolle. Wir denken immer, was sieht. Was man sieht, ist so wichtig. Ach, was man sieht, ist oft so falsch. Du siehst auch falsche Dinge. Aber Gott in seiner geistlichen Sphäre, du, der hat feurige Wagen für was weiß ich wie viele Berge. Die ganze Erde kann er vollstellen. Was glaubst du, was der Engel hat? Nur der Jan. Dann hier in Matthäus 26, 52 und 53. Matthäus 26, 52 und 53. Das sagt der Herr. Da spricht Jesus zu ihm: Petrus, steck dein Schwert ein. Oh, hast du damit dem der Ohr abschlagen? Was hilft das? Nicht, das hilft nichts. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich meinen Vater nicht bitten könnte und er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Ich kenne jetzt die Zahl 12 Legionen Engel nicht, aber das ist, glaube ich, ganz viel.
300.000.
Na also.
Eine Legion.
Eine Legion hat ungefähr 15.000.
Okay. Also guck, zack, gleich mal 300.000 Engel und Attacke. Mensch, da bleibt nur was übrig. Da bleibt nichts mehr übrig. Manchmal ist ein Engel schon, macht wie viel um? Ein einziger. Manchmal schickt er im Alten Testament einen Engel. Und er ist der Oberste des Heeres, des Herrn. So alles unter seiner Befehlsgewalt. Der Oberste sagt immer, wo es lang geht. Attacke hier. Wumm. Alles geht los. Ah ja. Das ist wunderbar. Was war ich? Halleluja. Das ist kostbar. Mei, was haben wir für einen Herrn? Und guck, warum habe ich diese Verse hier in Kolosser? Jetzt, weißt du, das ist das Alte Testament, aber das schöne, das Bild zu sehen, das müssen wir jetzt für uns holen. Wir haben den auch, diesen Obersten. Und er heißt in Kolosser 2, Vers 10, und ihr seid, ihr, wir, seid in ihm, in diesem Obersten des Heeres des Herrn, zur Fülle gebracht, der das Haupt jeder Macht und Gewalt ist. Amen. Putin denkt, er ist so stark. Ah, da ist über ihm, der lacht. Dieser da lacht über Putin immer wieder neu. So, sie meinen immer, sie sind so stark. Das ist doch nur ein bisschen, weil Gott Schach spielt auf der Erde. Ja, das ist alles nur ein bisschen Schach. Bauer vor, Läufer. Wenn das Dame mal einsetzen, ein starkes Heer. Ja! Ah, wir brauchen wirklich so eine Sicht, wen wir haben. Wen wir haben für diesen Kampf. Um unsere Seele, dass sie eingenommen wird von Christus völlig. Ah, jeder Macht und Gewalt. Unser Problem ist, wir glauben es halt nicht so richtig. So biblisch. Und dann kommt dann eine Situation, ah ja, na, schlecht laufe jetzt. Jesus. Ich glaube, ich muss das selber auch etwas ermutigen. Hey Jesus, wir haben solch einen Obersten des Heeres, des Herrn. Das muss uns ermutigen. Wenn das ergreifst, wow. Und der hilft uns, unsere Seele ganz einzunehmen von Christus. Alle Feinde nach und nach zu vertreiben. Nicht in einem Tag, aber Schritt für Schritt. Heute ein Stück mehr. Wunderbar. Vers 15. Er entwaffnete die Mächte und die Gewalten am Kreuz. Satan hat noch eine Zeit gejubelt, als Christus am Kreuz hing, bis er gemerkt hat, jetzt habe ich was falsch gemacht. Weil dann hat Christus, dieser Oberste des Heeres, entwaffnete die Mächte und die Gewalten und stellte sie öffentlich zur Schau. In Christus über sie triumphieren. Amen. Darin sind wir heute. Das ist unser. Du kannst es nehmen. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder an Blut und Fleisch Anteil bekommen haben, ist auch Christus in gleicher Weise dessen teilhaftig geworden. Damit er durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. So Christus hat den Teufel zunichte gemacht. Amen. Wo hast du es? Im Geist. Im Geist hast du diese Wahrheit. In der Seele nicht. Im alten Menschen nicht. Im alten merkst du gar nichts. Das ist alles alt. Da hat Christus den Sieg nicht im alten Menschen, sondern der Feind. So, wir müssen uns wenden zu unserem Geist. Dort ist der Sieg. Über den Tod. Halleluja. Und dann noch in 1. Timotheus 6, Vers 15 sehen wir, er ist der alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren. Und als das Josua sieht, da sagt er nur noch, rede. Weißt du, ähnlich wie gesagt, rede, dein Knecht hört. Er sagt zu ihm auch hier, oh Halleluja, Könige, zurück. Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Amen. Das ist unsere Haltung, die sollen wir einnehmen. Herr, rede, was soll ich tun in der Sache? Rede, Herr, was ist dein Plan? Wie möchtest du? Und dann, da sprach der Oberste, zieh deine Schuhe aus. Ich bin erinnert an Mose. Da hat es auch geheißen, Mose, Schuhe ausziehen. Mhm. Was heißt das? Du erniedrigst dich. Weißt du, das ist ein Symbol. Du unterstellst dich dem Herrn. Du stehst nicht auf deinen Stuhl. Sondern er sagt, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig durch mich. Alles, was ich dir jetzt gesagt habe. Ich bin der Herr. Ich bin der, sagt, wo es lang geht. Du bist mein Knecht. Und dann gewinnen wir jede Schlacht. Wenn wir diese Konstellation einnehmen, gewinnen wir immer. Und so nehmen sie Jericho ein und dann drehen sie die Konstellation um gegen eine Ministadt, gegen Ai, kleine Stadt, aber nicht mehr Gott, war Herr, sie selber. Oh ja, die nehmen wir ja mit links. Und haben sie sofort verloren. Das ist wirklich, das müssen wir mehr und mehr lernen. Je mehr die Vollendung des Zeitalters kommt, brauchen wir diese Haltung. Diese Haltung. Er ist Herr, er ist der Kämpfer, er ist der Oberste, er gewinnt den Sieg. Und wir sagen, rede, dein Knecht hört. Amen.